together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und gegenüber von mir sitzt die Brenda. Hallo.
Hallo. Neben, gegenüber, alles,
ja,
so wörtlich.
Allumfassend.
Wir sind heute wieder wo?
Genau, wir sind heute wieder im Sims Hotel auf der Simmeringer Hauptstraße, wo wir dankenswerterweise aufnehmen dürfen. Aufgrund von Corona und anderen Sachen ist es super, dass wir hierher kommen können.
Und falls ihr ein Hotel sucht, das gut liegt bei der U-Bahn?
Ja. Extrem ideal, es ist genau neben der Zipperer Straße. Wirklich, genau. Einmal umfallen und man ist da. Und ein Bäcker ist auch daneben.
Also. Und gegenüber ist ein nettes Gasthaus.
Genau, also und alles, was das Herz begehrt.
Und Königreich Simmering.
Ja, also überhaupt, genau. Einfach alles. Aber wir haben auch wieder eine super coole Gästin bei uns. Und zwar ist das heute die Emine.
Hallo.
Hi.
Um der breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wer du bist und was du machst, werde ich dich kurz vorstellen. Und zwar, du bist 24 Jahre alt und lebst zurzeit in Wien, arbeitest als Hospitantin und bist außerdem wahrscheinlich den meisten bekannt als politische, sag ich jetzt mal, Aktivistin auf Twitter und Instagram. Und ursprünglich bist du, ist deine Familie aus Bosnien. Wir werden sicher darauf zu sprechen kommen, nachdem wir auch im Vorgespräch jetzt schon ein bisschen darüber geredet haben. Und wo ich dich so ein bisschen näher kennengelernt, unter Anführungszeichen, habe. Und zwar machst du auf Instagram so coole Sachen, und zwar gibt es so kurze News-Updates. Und ich finde das so cool, weil das sind einfach die komplexesten
Themen. So sehr.
Aufs Wichtigste runtergebrochen, und man braucht einfach nicht einmal ein paar Minuten, und man schaut sich die Slides durch und denkt sich, ja, ganz genau, und darum geht's, und jetzt weiß ich alles, und das finde ich ganz großartig.
Ist das deine Nachrichtenquelle?
Ja, auch. Es ist wirklich großartig. Es ist so gut. Also, wenn ich das noch nicht angeschaut habe, unbedingt, das ist genial.
Voll.
Genau. Und was du sonst noch machst und was wir so als Thema uns überlegt haben, erklärt jetzt die Brenda.
Ja, also wir haben versucht, dass eines der Themen, die du selbst vor einem Monat circa angesprochen hast, in ein größeres Thema einzukleiden. Und zwar, wir haben es mal als Überschrift, zwischen Pride und Prejudice, wie gehen wir mit Vorurteilen um? Weil wir uns gedacht haben, das ist ein guter Anlass, auch zu sprechen über Menschen, die aus Bosnien kommen, die so Vorurteile haben. Wir haben kurz schon gesprochen darüber, etwas, was wir normalerweise nicht tun, schon vorsprechen, weil dann, aber ja, ich muss halt immer so viel über Bosnien sprechen. Das geht sich halt in eineinhalb Stunden nicht aus. Und ich glaube, da gibt es auch viele Vorurteile.
Ja.
Und Vorurteile von Menschen, die von dort kommen, und auch Vorurteile, die Menschen gemacht werden. Und was mir noch ein Anliegen wäre, was ich bei dem Thema total spannend finde, auch wie du damit umgehst, nämlich, dass Themen, die dir wichtig sind, ganz offen auf Twitter und Instagram zu spielen. Und das ist eine gewisse Ehrlichkeit, die sich viele abschauen können, auch ich wahrscheinlich, weil man schon dazu neigt, in dieser Anonymität des Internets doch ein bisschen vielleicht vorzuspielen, was man dann vielleicht nicht ganz erfüllen kann. Und da ist ein Anspruch auf Ehrlichkeit, glaube ich, ein sehr guter. Also das ist so das große Thema. Und wir beginnen wie immer mit den Questions to go. Und die Christiane hat die erste.
Radio oder Fernsehen?
Fernsehen.
Facebook, Twitter oder Instagram?
Instagram.
Wenn du 1 Million Euro bekommen würdest, um ein Museum zu eröffnen, was wäre in dem Museum zu sehen?
Die bosnische Geschichte, also in Wien, nehme ich mal an, ja.
Als Kind wollte ich werden?
Ich glaube, Journalistin, also von klein auf schon, ja.
Anrufen oder texten?
Texten.
Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
Teleportieren.
Nutella oder Eurocrema?
Eurocrema.
Dino Merlin oder Dubiosa Kollektiv?
Uff. Dubiose Kollektiv. Sorry.
Sorry.
Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Es war wahrscheinlich kein Ratschlag, eher so ein... Also mir hat mal jemand gesagt, dass ich innerlich sehr klein bin, aber außen sehr groß. Ich bin 1,78 groß. Und das prägt mich gerade sehr, dass ich mich mehr größer machen sollte, als ich mich vielleicht innerlich kleiner machen soll.
Wenn du für einen Tag Bürgermeisterin sein könntest, was würdest du sofort verändern?
Autofreie Stadt. Oder Innenstadt zumindest, ja.
Inspiration hole ich mir durch?
Twitter. Also die Leute, die mich auf Twitter folgen.
Danke sagen möchte ich?
An meine Eltern.
Question Sessions to Go gemeistert, urgut gemeistert, mit nur ein bisschen Holpersteinen, aber auf unserer Seite, nicht auf deiner. Und deswegen...
Unserer?
Auf meiner, okay, gut. Auf meiner Seite. Ich habe einen Fehler
gemacht. Nein, nein, okay, gut. Es sind immer unsere Fehler.
Eben. Wir machen alles gemeinsam. Deswegen schreiten wir jetzt am besten gleich zur nächsten oder zur ersten mit Milch- und Zuckerfrage.
Ich habe noch eine Question-to-Go-Frage, die ich nicht formulieren konnte.
Okay.
Politisch korrekt, aber ich würde sie so gerne fragen.
Okay.
Und zwar, das ist ja so eine Geschichte, ich glaube, jede Familie in Bosnien hat so Aberglauben, die sie weitergibt. Mm. Aber ich habe gedacht, wenn man das unerklärt fragt, dann ist es ein bisschen blöd.
Nein,
aber es ist eine coole Frage. Was ist der Aberglaube, den du niemals brechen wirst?
Gott, meine Mama ist sehr abergläubig. Sehr die abergläubigste Person, die ich kenne. Es war so einer, der mich letztens, also musste ich drüber lachen, ich habe auf Twitter drüber gelesen, die Leute waren, also es gibt sowas, wo man nachdem die Sonne untergegangen ist, nicht den Müll rausbringen sollte, aber es hat auch viel damit zu tun, also mit der Religion, dass sozusagen dann die Shaitans, also die Dämonen so übersetzt, dann lauern und dann halt, wenn du die siehst, dann hast du Pech, so wie ich das verstanden habe. Und das ist so, das prägt mich so sehr. Also ich schaue da immer auf die Uhr, ich so, boah, die Sonne ist jetzt schon untergegangen. Und dann schmeiße ich den Müll nicht raus, halt jetzt, wo ich halt wohne. Wenn halt die Sonne schon untergegangen ist, ja, okay, dann mache ich es morgen in der Früh. Also am Abend nie den Müll rausbringen.
Aber ich finde es ja, das ist ja so eine Geschichte, wo ich denke, das hat schon einen Hintergrund.
Yeah.
So, weil es ja auch um Sicherheit geht vielleicht, yeah, oder auch um Tiere so.
Es würde schon Sinn machen. Also.
Ja. Aber ich weiß nicht, ich kenne es von Freunden so Aberglauben, so man darf nicht am Dienstag fortfahren. Weil man dann sagt, warum so? Weil Dienstag ist.
Was die Emma erzählt hat, immer zuerst den rechten Schuh anziehen und dann erst den linken.
Oder es gibt auch eins, wo man freitags, oh Gott, ich hoffe, ich kann es jetzt freitags vor 12 Uhr nichts im Haushalt machen müsste. Oder nach 12 Uhr? Nein, ich glaube vor 12 Uhr. So.
Okay.
So, 12 Uhr 1. Es gibt so viele Sachen, vor allem meine Mama ist halt, wie gesagt, es gibt auch so Sachen wie, wenn du jetzt irgendwie eine Prüfung hast, und ich kann mich immer erinnern, und wenn ich halt weggehe von der Tür, mit Wasser nach mir, ist es geworfen, für Glück, oder so viele Sachen.
Aber ich finde es eine schöne Geschichte, weil es eine Familientradition ist, ja nicht so, es gibt ja jede Familie weiter, und das ist das Spezielle, glaube ich, in Bosnien, dass da das so viele gibt, und das finde ich aber so spannend, welche Familien da was bewahren. Und ich habe mir gedacht, das Question to Go, kann man das nicht so ungefragt stehen lassen, deswegen wollte ich das noch schnell ändern.
Ja, finde ich sehr gut.
Man möge jetzt zur ersten Frage stellen.
Genau. Stellen wir jetzt die absolut unrelated erste Frage dazu. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
Bosnischer Kaffee.
Naheliegende Antwort.
Also, ich meine, ich habe, das ist jetzt auch so eine Story, wo sich viele wahrscheinlich denken, so, what? Ich habe von ganz klein auf habe ich Kaffee getrunken, was natürlich urschlecht ist, aber meine Oma hat immer, also bosnischen Kaffee gemacht, natürlich, 10-mal am Tag, und dann natürlich halt urviel Milch reingeschüttet, damit ich es auch genießen kann, und dann immer, also ich weiß nicht, das ist in Österreich, ich meine, es gibt auch Würfelzucker in Österreich, aber in Bosnien gibt es halt so richtige Brocken von Zucker, und dann nimmst du das, und dann, also so wie ich es gelernt habe, tauchst du es halt in den Kaffee ein, passt dann ab, und dann trinkst du den Kaffee, okay, und natürlich ist das Zuckerschock, Kaffeeschock, alles Mögliche. Vor allem, wenn die Milch am Herd aufgekocht wird, und Milch, wenn ich Milch sage, dann meine ich die frische Milch von der Kuh. Und dann oben ist so eine Schicht von Kaimak und das auch dann noch rein. Ach Gott. Ja, also von ganz klein auf bosnischen Kaffee, und wenn ich jetzt bosnischen Kaffee mache, dann sehr selten, weil es halt anstrengend ist.
Findest du?
Ja, vor allem, es gibt ja eine spezielle Weise, wie man es macht, und die kann ich natürlich nicht, laut meiner Mama. Man muss ja speziell 2-3 Löffel Kaffee, und dann kochst du es auf, und dann musst du schnell runternehmen, weil so es darf nicht übergehen, und dann nochmal Wasser nachschütten. Also dann jetzt so speziell, wenn ich jetzt trinke ich halt normalen Kaffee, also daheim Kapselkaffee, aber wenn wir halt so zu Bayram und halt mit meiner Mama zufällig Kaffee, dann ist das, ich finde, das ist für mich halt so, dann erinnere ich mich halt gerne zurück, als ich ein Kind war.
Wir haben ja kurz vorher darüber gesprochen, dass deine Familie aus Nordwestbosnien kommt, und ich war dort mal auf einer Sprachschule, und das war in einem Haus, das zwar relativ neu gebaut war, aber halt noch so eine Holzheizung hatte, wo man in der Früh einheizen muss.
Ja.
Und es ist in der Früh immer eine Dame gekommen, die für uns gekocht hat. Und diese Dame hat irgendwann befunden, dieses Kaffeekochen geht ja richtig auf die Nerven. Und dann hat sie es uns beigebracht. Und dann haben wir bosnisch Kaffee kochen gelernt. Oh. Und das war das Tollste für uns, jeden Tag. Und man wird ja auch besser.
Also der Kaffee ist richtig stark. Also deswegen kann man den wahrscheinlich auch nicht jeden Tag.
Aber wie macht man das mit, wenn man den bosnischen Kaffee macht, mit Milch? Wie funktioniert, weil man kann ja nicht umrühren. Weil du kochst den Kaffee auf. Mhm.
Achso, ja, aber die Milch kommt ja erst danach, wenn du es.
Und dann kannst du nicht umrühren, oder? Weil dann den Sud mitrührst.
Ja, aber halt, es kocht ja auf.
Ja.
Und dann nimmst du es runter, nimmst du Wasser rein und dann ist es fertig. Und dann nimmst du einen langen Löffel, halt. Tust ein bisschen durchmischen, damit ich das ein bisschen so.
Ah, okay.
Ja, und dann mit einer halt externen Löffel dann die Milch halt einfach so von. Also in diesen kleinen, hattet ihr die kleinen Tassen, in die kleinen einfach eine
Jezva.
Jezva, ja. Also nein, warte, Jezva ist das große.
Ist die Kanne, oder?
Filjan ist das kleine.
Siehst du, ich war schon viel zu lange mit Kochen, ich vergesse diese Wörter. Aber ist für dich Kaffee trinken auch so Familiengeschichte? Ist das auch eine Familienerinnerung?
Ja, also. Das ist auch vor allem, ich weiß nicht, vor allem bei meiner Familie ist so, halb 10 Uhr, und dann so, könnten wir jetzt Kaffee machen? Ich so, nein, es ist 10 Uhr, na, wir können eh schlafen, weil es einfach so bei denen, also von immer, keine Ahnung, halt, wo sie, also meine Mama aufgehört, mein Vater, immer irgendwie 5-mal am Tag Kaffee trinken. Und das ist auch immer, wenn du zu Besuch gehst, ja, trinken wir jetzt Kaffee und Kuchen. Ich meine, ja, es ist irgendwie überall, aber es ist halt, trinken so oft am Tag Kaffee, dass mein Vater auch jetzt, wenn er so normalen Kaffee, also normalen Kaffee aus dem Automat trinkt, so 4-5 Mal am Tag und ich so zu ihm, you need to calm down, weil das ist halt so, okay, das ist doch nicht so gut fürs Herz, und Kaffee, bla bla. Ja, nein, also es ist einfach so eine Gewöhnungssache, dass dieser Kaffee ist halt einfach ein Teil, also es ist nicht nur, ja, ich trinke jetzt Kaffee, sondern es ist irgendwie so ein Teil vom Tag.
Aber findest du, dass das auch ein bisschen anders ist als so, als man das in Österreich macht, weil in Österreich ist Kaffee trinken oft eine Zweiergeschichte oder sogar alleine. Und es ist in Bosnien eher so eine Community-Geschichte.
Vor allem, dann hast du nicht genug von den kleinen Tassen. Dann musst du irgendwie 10 Tassen irgendwie herholen und für jeden. Und dann fragt man immer, trinkst du schwarz oder mit Milch? Vor allem denke ich mir so, okay, den schwarzen Kaffee pur zu trinken. Ist auch wieder so, ist halt wirklich wie so ein Espresso-Shot, viel schlimmer. Aber ja, es ist wirklich so ein Familien... Wenn ich in Bosnien bin, trinke ich so viel mehr Kaffee, als wenn ich in Wien bin, weil es einfach, egal wo du bist, so, ja. Also man sagt, heute schon mal Kaffee, weißt du, wollen wir Kaffee trinken, so. Und dann sagt niemand, sagt nein, sondern ja, können wir. Gleich mit Chick dazu, also ich auch nicht, aber halt meine Mama oder halt die, mit dem wir sind. Und das ist einfach, das gehört zu uns.
Gab es so Situationen, wo du so, also es gibt ja so Phasen im Leben, nämlich vor allem, wenn man in der Pubertät ist, wo man auch so mit der Kultur der Familie irgendwie ein Problem hat. War das für dich auch irgendwie schwierig, so in Österreich in die Schule zu gehen und dann vielleicht Freunde mit nach Hause bringen und dass dann solche Sachen gemacht werden, wo die anderen sagen, das ist aber schon komisch.
Naja, ich muss sagen, dass ich immer in Schulen war, die sehr migrationslastig waren, dass wenn ich jemanden mit nach Hause gebracht, dass es entweder jemand war, der selber vielleicht aus Bosnien war, oder Serbien, Kroatien, Türkisch, wenn dann jemand war, der halt jetzt vielleicht keinen Migrationsgrund oder das halt nicht kennt, musste man das halt schon so erklären, so ja, wir machen das jetzt so und das ist halt das, aber die Leute sind noch, also damals halt meine Freunde waren halt interessiert daran, okay. Und so, okay, ja, cool, so, vor allem, ich meine, bosnisches Essen ist so geil. Da hat niemand jemals gesagt, oh Gott, sondern ja. Deswegen, also so kann ich mich jetzt an nichts erinnern. Und auch dann, wo ich im Gymnasium war, wie gesagt, also ich war im 20. Bezirk, war ich in der Schule und die Schule war halt, man würde halt so sagen, eine Ausländerschule. Also,
Brennpunktschule.
Ja, also fix. Also das, wenn ich jetzt halt vielleicht jemanden fragen würde in der Schule, sicher, dass das jemand über die Schule sagt. Ja, also ich kam hier in unserer Klasse, waren vielleicht 1-2 Leute, die wirklich, also nur Österreicher sind. Also sind alle Österreicher, aber halt ohne Migrationshintergrund. Und sonst waren wir alle von irgendwo. Weil ich lese halt immer von anderen Leuten, die irgendwie Vorschulerfahrungen gemacht haben. Und ja, es gab bei mir auch von manchen Lehrerinnen, aber halt so mit meiner Mitschülerin war halt nie was, weil wir einfach alle irgendwie ja miteinander konnten.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wenn du sagst, er war eigentlich sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, ob das dann trotzdem der Fall war, dass die Lehrer gemeinsam so, und ja, ihr seid eigentlich jetzt wenig oder bis jetzt weniger zu fördern als jetzt nur die ohne Migrationshintergrund.
Das Problem ist halt, ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich das so damals vielleicht nicht aufgefasst habe. Wenn ich jetzt zurückschaue, vielleicht, aber ich kann mich halt erinnern, dass halt die Jungs mit Migrationshintergrund, ich hatte schon so ein Bild von denen, so, ja, die sind so schlimm, es sind immer wir Ausländer. Aber dann denke ich mir so, das ist halt so dieses Bild, das kreiert wird und man müsste sich halt fragen, okay, wieso sind sie schlimm, wieso sind die, keine Ahnung, die Türken, die Araber immer schlimm. Und wenn ich halt jetzt zurück, ich kann mich halt nicht erinnern, weil ich damals zum Beispiel mir dachte, ja, vor allem, das ist immer so ein Mädchen gegen Jungs und ich war halt urbrav. Und ich musste ja immer die Beste sein. Vor allem, ich glaube, das ist auch so ein Kompensationsding gewesen von mir, weil ich halt Angst hatte, dass mich jemand
reduziert?
Ja, auf meinen Nachnamen, weil das habe ich jetzt, das habe ich erst vor kurzem wieder erlebt. Deswegen hat man, glaube ich, so Angst und dann denkt man sich, okay, ich muss jetzt extrem nett sein und extrem, ich meine, meine Lehrerinnen waren wirklich, die meisten zu 90% waren wirklich alle lieb und ich hatte voll coole Zeit und viel gelernt. Also ich kann mich an halt nichts Spezifisches erinnern und ich habe halt jetzt letztens öfter Story gehört, die wirklich schlimm waren. Und also, was ich halt, wie meiner Klasse, also was meine Realität war damals, haben wir sowas nicht gehabt, aber ich kann halt nicht für jeden sprechen.
Glaubst du, dass, weil du sagst, du wolltest mir die Beste sein und beweisen irgendwie, was glaubst du dazu gebraucht, dass du das nicht glaubst, beweisen zu müssen?
Mein Selbstbewusstsein war halt sehr, 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 sehr niedrig. Also ich war extrem schüchtern. Aber ich weiß nicht, ich meine, wenn man sich so zurückerinnert, wenn Namen gelesen wurden, und wie gesagt, die Listen waren halt nur, also Ausländer, und Anführungszeichen. Und ich kann mich erinnern, wenn dann jemand meinen Namen vorliest, und dann, man merkt das halt, wenn es jemand beabsichtigt, einfach so, oh Gott, das ist jetzt so schwer, ich kann das nicht aussprechen. Und ich glaube, was es gebraucht hätte, dass einfach jemand, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir hatten einmal einen Lehrer, einen Physiklehrer, der Serbe war. Und das war für mich so cool. Ein bisschen komisch. Aber halt, es war trotzdem cool und er konnte auch Serbisch und dann durften wir halt auch, dann durften die Jungs nicht mehr irgendwas tuscheln oder irgendwas sagen auf Serbisch, weil er hat es halt verstanden. Aber das war für mich halt so dieses, dass man sagt, okay, es ist so eine Bezugsperson, die halt jetzt weiß, was uns ausmacht, wer wir sind und so weiter, weil öfters hat mir das gefehlt. Und ich kann mich erinnern, wo ich in der Volksschule war, ich meine, das ist noch immer ein Problem, dass uns öfter gesagt wurde, dass wir zu Hause nicht Bosnisch reden sollen, weil sonst lernen wir nie Deutsch. Und für mich war das dann immer so, ja, okay, wir müssen jetzt Deutsch reden. Vor allem mein Vater hat halt versucht, Deutsch zu lernen und meine Mama halt auch. Und mein Vater war dann immer so, okay, ich kann mich erinnern, so Schilder aufgehängt, so, zu Hause reden wir nur Deutsch, bitte Deutsch sprechen. Weil das halt auch für ihn so ein gewisser Druck war, zu sagen, okay, ich muss jetzt Deutsch lernen und wir dürfen, also was heißt, wir dürfen nicht, wir sollten nicht Bosnisch reden. Und ich kam mich auch in der Schule, das war auch immer so, ja, bitte Deutsch reden. Und ich denke mir so, damals habe ich das halt nicht hinterfragt, dachte mir so, ja, oh Gott, oh peinlich, ich rede, also wir müssen Deutsch lernen, sonst kann ich nie gescheit Deutsch reden. Well. Und wenn ich halt jetzt zurückschaue, ist es eigentlich so, finde ich, so ein Versuch irgendwie, unterdrückt ist halt so ein zu schlimmes Wort, aber halt einfach so zu versuchen, was mich ausmacht, was mein Hintergrund und meine Sprache, was mich halt auch ausmacht, neben dem, was ich aus Österreich bin, irgendwie verschwinden zu lassen. Und das war halt, das hat halt einem gefehlt, dass dann, natürlich waren wir auch im BKS-Unterricht. Und das war halt dann auch cool, weil dann hattest du jemanden, der irgendwie aus Kroatien war, meine damalige Lehrerin. Dann haben wir halt alle Bosnisch und halt Serbisch. Ja, alles das Gleiche. Geredet und geschrieben. Und das war halt dann auch, dass man halt so das, diese Bezugsperson hat, das hat mir öfters gefehlt und ich hatte auch nicht so viele Lehrerinnen danach, die aus dem ehemaligen Jugoslawien sind. Eigentlich gar nicht mehr, nur außer die zwei, glaube ich, war keiner mehr, der BKS ist.
Also glaubst du irgendwie, dass es in der Schule ist halt ein Lehrer ein gewisses Role Model, also es ist halt, weil das die Bezugsperson ist, glaubst du, dass das für dich leichter gewesen wäre, wenn du mehrere gehabt hättest?
Ja, auf jeden Fall. Damals hätte ich vielleicht nicht so gedacht, aber jetzt, wenn ich zurückschaue, fix. Also.
Und auch wenn du nicht zurückschaust, sondern wenn du jetzt schaust, ist es für dich irgendwie ein Ansporn zu sagen, okay, ich werde nicht mehr reduziert auf meinen Itchim-Nachnamen, weil es einfach, wir haben eine Justizministerin, wir haben mehrere Abgeordnete, es ist im politischen Alltag auch angekommen.
Also ich kann mich erinnern, wo Alma Sadic Justiz, also nein, wo sie noch normal im Nationalrat war, wie happy meine Eltern waren, weil sie sich halt so repräsentiert gefühlt haben und auch noch jetzt sind. Also ich habe einen Onkel von mir, nennt meine kleine Schwester immer Almasadic, weil sie so viel redet. Also nicht, dass Almasadic viel redet, aber halt als Politikerin.
Ja.
Und es ist halt so, das ist so diese Repräsentation, glaube ich, die fehlt. Und zum Beispiel meine beste Freundin ist halt aus dem Kosovo und sie ist auch Lehrerin. Und dann sind die Kinder auch immer, oh, wo kommen sie? Und das ist halt für die Kinder so halt eine von uns, sozusagen, unter Anführungszeichen, aber und haben sie gleich so einen näheren halt Bezug, vor allem wenn sie auch selber aus dem Kosovo sind oder aus Albanien. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, dass wir repräsentiert sind überall, also jetzt nicht nur in der Schule, Politik.
Vor allem, ich glaube, es ist jetzt auch aus der Sicht der Kinder, die keinen Migrationshintergrund haben, wichtig zu sehen, dass es nichts Außergewöhnliches ist.
Ich glaube, viele Sachen waren für mich halt schlimmer, weil es halt immer dieses, ja, dein Nachname, ja, deine Religion. Und ich glaube, ich meine, natürlich wäre alles besser, wenn man drauf nicht schauen würde, aber ist leider nicht so, wenn die Politik immer wieder drauf pocht.
Ich denke mir oft, eigentlich wäre es doch schade, wenn man nicht darauf achtet, weil dann geht es ja erst wieder verloren.
Aber ich glaube, also wie ich das halt sehe, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt unsere eigene Community, dann sind wir eine Parallelgesellschaft in Wien, laut einer Integrationsministerin. Und dann ist es halt so, was will man von uns? Weißt du, wir haben irgendwie unser eigenes, aber dann will man doch, dass wir uns integrieren. Aber wenn wir uns integrieren, dann ist so, ja, Ausländer raus. Und dann denke ich mir so, vor allem diese Community, die wir haben. Ich meine, wenn ich im 15. wenn ich dort bin und an so ein Peterwerk gehe oder so, dann ist es für mich, ich könnte weinen, weil es einfach so, erstens habe ich die Sprache überall, aber auch halt einfach so dieses Gefühl, so okay, man ist irgendwie mit seinen Leuten, unter Anführungszeichen.
Ich meine, ich habe keinen exoslawischen Hintergrund, aber ich fühle mich ein bisschen wie eine Vertreterin. Also zum Beispiel das Peterwerk ist ja eines der besten Beispiele, weil der Besitzer, einer der Besitzer, Edin, ich meine, die ist auch als Flüchtling nach Österreich gekommen und die Eltern haben gesagt, wir möchten uns lieber selbstständig machen und wir haben immer schon Kaffeehäuser gehabt, deswegen machen wir es weiter. Und er hat halt ganz viel geschaffen. Ja? Und er hat es ja nicht nur für sich geschaffen oder für die Community.
Aber für andere Leute auch, weil ich habe auf Twitter darüber geredet, dass ich im Peterwerk war. Oh, ja, ich liebe das Peterwerk. Und dann, es kennt eh jeder und jeder geht dorthin mit so leckeres Essen. Und ich finde, es ist so schön, weil kann man diese Kultur irgendwie, vor allem in Wien, reinbringen und dann hat man das zur Auswahl. Man sagt, okay, wo gehen wir essen? Wo gehen wir Kaffee trinken?
Ja.
Und genauso wie, ich weiß nicht, asiatisches Essen oder indisches Essen, das ist so geil.
Da wollte ich die Community-Bildung mal sagen, weil ich meine, das ist ja auch so lächerlich ein bisschen, finde ich, weil wenn man es genau nimmt, sind die Christiane eigentlich auch eine Community-Bildung. Eine sehr spezielle. Nein, aber also, wenn man das zusammendichten will, wird jeder von uns auch seine eigene Community in irgendeiner Form bilden. Und dieses Reduzieren auf Herkunft ist halt etwas, was nichts ausmachen sollte. Und ich glaube, gerade Länder, die eigentlich, also ich meine, Saski Most ist näher zu Wien als Bregenz.
Ja.
Eben, also es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist so eine wahnsinnig abstruse Geschichte und Menschen aus einem Land, das man überhaupt nicht kennen kann. Deswegen, ja, ich meine, ich weiß eh. Bosnien und so. Einer der Gründe, warum wir uns ja auf Twitter kennengelernt haben, eigentlich ist, dass du irgendwann mal so, für mich gefühlt out of the blue, irgendwie so einen Text verfasst hast, dass du als Reinigungskraft arbeitest oder gearbeitet hast und dass du, wie die Reaktionen drauf waren. Und ich hab's gelesen, aber nach so mutig, das zu schreiben.
Echt? Ja, ich habe mir das nicht gedacht.
Ja, nein, weil ich mir gedacht habe, es ist irgendwie mit einer eigenen Unsicherheit so offensiv umzugehen, erfordert für mich Mut. Und ich habe nur gedacht, ich würde gerne wissen, warum hast du das gemacht?
Jetzt muss ich wieder Melissa Erkurt erwähnen. Ich liebe Melissa. Ich habe auf Instagram eigentlich nie darüber geredet, genau aus diesem Grund, und auch weil ich halt meine Arbeit nicht exposen wollte auf Instagram, also halt es privat halten wollte. Und dann habe ich es geschrieben, weil es war irgendwie so eine Fragerunde auf Instagram. Und ich so, ja, ich arbeite als Reinigungskraft. Okay. Und irgendwie so habe ich dann geschrieben, ja, ich erzähle eigentlich nicht darüber, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste mich dafür schämen. Das war's. Melissa geschrieben, Melissa meinte, wieso schreibst du nicht darüber? Und ich so, was? Wieso sollte ich? Und sie so, das ist halt so eine coole Geschichte. Und dann hat sie mir eine Reportage geschickt von einer Journalistin vor Jahren bei der Presse, habe ich das gelesen, dachte ich so, okay, habe ich überlegt und dann wirklich auch so ich out of the blue habe dann, ich war daheim und dachte mir so, ha, ich schreibe jetzt so irgendwie ein Thread, also auf Twitter ein Thread, es sind mehrere Tweets untereinander, ja, mal schauen, wird halt ein paar Leute irgendwie erreichen, passt. Dann habe ich, muss man ja halt nacheinander, und habe ich schon die ersten Tweets und dann ist es schon langsam, ist es schon abgegangen, ist okay, passt. Und dann ist es wirklich innerhalb von Stunden, ist es explodiert. Es hat jetzt, glaube ich, fast 8000 Likes. Und die Leute haben mir dann auch teilweise geschrieben, ja, wieso schämen sie sich? Ich so, okay, chill. Und ja, dann kamen voll viele Nachrichten und voll viele Leute mir auch selber geschrieben, dass sie auch, wo sie jünger waren, als Reinigungskraft. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer, ich bin die Einzige. Ich meine, natürlich bin ich die Einzige, aber halt so halt von meiner Bubble und so, dass ich halt die Einzige bin, die irgendwie mit 24 als Reinigungskraft arbeitet, was schon wieder dieses Klischee bedient, dass alle Reinigungskräfte alt und Frauen sind und mit Migrationshintergrund. Und genau, mir haben dann voll viele Leute geschrieben, ja, sie müssen sich nicht schämen, bla bla. Ja, und dann, desto mehr Zuspruch ich bekommen habe, weil natürlich, ich habe halt keinen Hate bekommen, für was auch. Wobei ich sagen muss, dass der Tweet wurde dann von einer etwas größeren Instagram-Seite repostet und ich habe dann einen Fehler gemacht und die Kommentare gelesen. Und dann war irgendwie so, weil ich habe geschrieben, einen Tweet habe ich geschrieben, ich will das nicht, natürlich will ich das nicht für den Rest meines Lebens machen, aber wieso wird dieser Job so irgendwie halt schlecht angesehen? Und dann war ich so, ja, was soll das heißen? Man will das nicht für den Rest seines Lebens machen. Ich so, ja, dann habe ich mich gleich versucht, irgendwie rechtfertigen, was eigentlich nichts bringt, weil dann dachte ich mir halt so, das ist auch wieder so eine Sache, also wer denkt sich, ich meine, ich kenne niemanden, aber wer denkt sich, boah, ich will Reinigungskraft werden, halt, oder diese schwere körperliche Arbeit machen. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie mit, ich meine, wie gesagt, ich will niemanden judgen, vielleicht will eh jemand so Traumberuf, aber und dann mir so, ich will das nicht für den Rest meines Lebens machen, weil meine Bandscheibe tut weh, Rücken, bla bla, und weil es ist anstrengend.
Es muss auch gerechtfertigt sein zu sagen, ich möchte das nicht für mein Leben tun,
weil
ich eine andere Leidenschaft habe.
Auch, ja. Genau, und dann, ja, halt viele Anfragen bekommen. Und genau, dann hat auch die Zeit online einen Artikel geschrieben über mich, cool war. Und ja, dann irgendwie sind voll viele Leute dadurch für mich aufmerksam geworden und jetzt bin ich irgendwie so die Spokesperson für alle Reinigungskräfte. Aber ich meine, ich mache es halt jetzt nicht mehr, wegen meiner Bandscheibe und auch wegen meinem neuen Job und so, aber ich werde trotzdem weiterhin mich dafür einsetzen, genau weil ich halt so lange mich, also nicht geschämt habe, aber halt, ich wollte halt nicht überreden, weil es halt, die Reaktionen waren halt immer so, ach so, okay. Und weil es halt auch ungewöhnlich ist, I guess, leider, halt, dass ich das als Studentenjob habe.
Ich habe es gelesen, aber nach, ich meine, wir haben alle schon wahnsinnig dämliche Jobs gemacht. Mm. Also ich glaube, nämlich viel, viel unehrenvoller als Reinigungskraft zu sein. Wenn ich zusammenzähle, was ich schon als Zettel verteilt habe. Ja, ich habe es gelesen, aber nach, wow, das ich hätte nicht geschrieben, weil dir diese ganze Welt der Vorteile total auftaucht.
Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so viral geht, deswegen war es mir eigentlich egal in dem Sinne, weil ich halt so, ja, die paar Leute, die mir folgen, werden es halt sehen, ja, well, Twitter. Ich muss sagen, wie gesagt, es war halt wirklich zu 99% nur positive Rückmeldungen und die Menschen waren wirklich, und haben mir die Menschen erzählt, wie sie, keine Ahnung, vor 20 Jahren selber oder auch andere Menschen mit Migrationshintergrund, die mir erzählt haben, dass ihre Eltern und das seit 20 Jahren machen und sie selber auch immer mitgeholfen haben. Und das war auch so ein, ich bin halt damit aufgewachsen und für mich ist das normal. Mhm. Das ist halt nichts Spezielles. Mhm. Und das ist genau der Punkt, dass es halt so, für andere Menschen ist so, okay, es ist halt so etwas Spezielles, etwas Ungewöhnliches. Wo ich das halt so erlebt habe, beziehungsweise wo ich angefangen habe, mich zu schämen und nicht darüber zu reden, weil, ja. Das ist ja nichts.
Ich habe kurz darüber überlegt, oder ich habe versucht zu formulieren, konnte es nicht, für den Titel der Sendung. Es war ja so eine geflügelte Geschichte, so ein Saying nach dem, also vor allem kurz nach dem Jugoslawienkriegen, dass die Putzfrauen alle Doktortitel haben, weil sie aus Ex-Jugoslawien kommen und halt bei uns nicht arbeiten dürfen und deswegen halt als Putzfrauen arbeiten. Und ich habe es immer schon so wahnsinnig gemein gefunden, so zu sprechen.
Vor allem, wieso, also dieser Zusammenhang von, für die Putzfrau ist jetzt scheiße, sorry, halt, halt einen scheiß Job und dann so halt dieser Doktortitel ist höher, aber ich denke mir so, das sollte eigentlich gleich sein, vor allem, weil halt jetzt Reinigungskraft oder alle halt systemrelevanten Berufe, so, ich finde, das halt sollte auf dem, irgendwo auf dem gleichen Level sein, also das ist halt dieses Herabschauen.
Genau, und ich habe es aber so schlimm gefunden, weil man so, weil man das so ein bisschen belächelt hat, so, ja, die Ärztin aus Jugoslawien, woher auch immer, die jetzt halt Putzfrau ist. Und man macht, das ist einfach total unfair, weil erstens ist er ein Mensch und zweitens, ich meine, ist doch einfach wahnsinnig beeindruckend, dass jemand sagt, ich flüchte in ein fremdes Land und spreche die Sprache nicht, kenne mich nicht aus und mache aber irgendwas, um meine Familie zu ernähren.
Natürlich, ja.
Und eigentlich muss man eigentlich sagen, danke und cool, dass du das machst.
Ja. Also.
Da gab's ein, es gab auf der BBC gab's ein Video, von einem Syrer, der als Flüchtling dann leider abgeschoben worden ist später, der ein Video gemacht hat in so voller Montur in der Covid-Zeit, der gesagt hat, ja, also
ich glaube, das habe ich vielleicht gesehen, ich weiß nicht.
Sorry. Ja, dass ich putze das Krankenhaus für euch, damit ihr sicher seid und das ist mein Beitrag dazu. Man sieht das halt nicht und ich finde halt, wenn man andere Menschen so runtermacht und sagt, naja, diese Baustelle und so, ja, aber was würden wir machen ohne diese Menschen? Was würden
vor allem
machen,
in der Corona-Pandemie.
Ja, oder Krankenschwestern oder Pflegekräfte oder so weiter. Und ich finde, da muss man schon noch ein bisschen selber an der eigenen Sprache auch arbeiten, um zu sagen, dass man nicht irgendwie differenziert zwischen Berufen.
Ja,
das ist etwas wichtiger als das andere.
Ja, das ist das Problem. Und ich muss auch sagen, ich war, wo ich jetzt nicht nennen war, wo ich war, aber ich habe mich zum Beispiel dort mit den Menschen, wo ich halt arbeiten hätte sollen, ich habe mich mehr mit der Putzfrau identifizieren können, als mit den Menschen, die vielleicht jetzt meine neuen Kollegen gewesen wären. Das war halt so ein Bewerbungsgespräch. Und das halt, das sagt mir halt wieder so, dass ich weiß nicht, weil es einfach auch dieses Herabschauen auf halt da, die Putzfrau, die ich da gesehen habe, war halt da. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich habe das Gefühl gehabt, so, ich gehöre jetzt zu denen, die dich irgendwie runter machen und halt auf dich herabschauen, aber eigentlich bin ich auch eine von dir, weil damals habe ich noch halt als Reinigungskraft nebenbei gearbeitet. Und ich denke halt so, auch wenn ich fortgehe, also jetzt nicht, aber vor der Pandemie, und dann gibt's ja immer so Reinigungskräfte, die am Klo sitzen und wurde halt zu Geld, also auf diesem Teller, habe ich immer mein ganzes Kleingeld irgendwie da gelassen, weil ich mich schlecht fühle, was vielleicht der falsche Ansatz ist, aber ich mir halt denke, ich weiß, wie es ist, hier zumindest etwas. Und so habe ich das immer, wenn ich irgendwo bin und ich sehe halt jemand putzt gerade und so, okay, jetzt schauen, dass ich nicht auf das Nasse trete, weil ich weiß, wie es mich genervt hat, wenn jemand gekommen ist und auf das Nasse getrennt ist, wo ich gerade gewischt habe. Und das sind so kleine Sachen, die mir, glaube ich, immer bleiben werden.
Ich finde, das ist komplett normal, weil ich habe unlängst, so viel gesagt, ein halbes Jahr oder so her mit einer Kollegin geredet. Wir waren auf einer Veranstaltung und da waren eben diese auch so nur nach 15 Studentenjob, ausgeborgte Kellnerinnen und Kellner. Also wurde halt gewusst, okay, ja, die sind jetzt bei ihnen in der Agentur und die Agentur hat sie da hingeschickt, damit sie kellnern. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, vor, was weiß ich, einem Jahr bin ich auch noch irgendwie vom Studentenjob irgendwie da gewesen und jetzt bin ich irgendwie da als, cool, ich bin jetzt da, um über diese Veranstaltung zu berichten. Und dann hat es Leute gegeben und ich habe mich so reinfühlen können, weil ich mir jetzt, ich muss das so anpissen, dass sie jetzt da steht und die Leute so unglaublich unfreundlich sind. Also, das war, aber deswegen glaube ich, ist es einfach komplett normal. Das, also, wurscht jetzt.
Ich finde, was ich total wichtig finde, das versuche ich mir irgendwie, ich glaube, immer vorzunehmen und das ist nämlich, zu Menschen gleich freundlich und höflich zu sein.
Natürlich.
Ja. Weil, ich meine, man ist nicht immer gut drauf, deswegen meine ich, es ist immer so schwierig, weil ich bin auch manchmal zu meinen Nachbarn nicht sehr freundlich, weil es mir halt gerade auf den Nerven geht. Aber ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass nur weil jemand nur, unter Anführungszeichen, Klofrau in der Kaltpass-Passage ist, kann ich trotzdem noch freundlich lächeln, halt guten Tag und auf Wiedersehen sagen und bitte und danke. Und ich finde, das ist so ein Mindestmaß, das ich jedem Menschen gegenüberbringe, egal was dieser Mensch arbeitet, woher er kommt, wie auch immer. Wir haben auch immer so eine Liste an Fragen, die wir eigentlich fragen können. Wir sind sehr weit weg davon. Aber ich versuche es ein bisschen, weil es sind ein paar drinnen, glaube ich, die jetzt wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer sehen. Nämlich, wie gehst du selber mit Vorteilen um?
Schwer. Also, es nimmt mich sehr mit.
Ja.
Ich hatte vor ein paar Monaten ein Bewerbungsgespräch, wo man halt sehr drauf gestochert hat, dass mein Nachname so schwer zum Aussprechen ist. Was er nicht ist, finde ich. Weil ich kenne selber auch viel schwierigere Namen, die ich nicht aussprechen kann. Und das war halt dann immer so, ja, du musst dich aber jetzt selber vorstellen, weil ich kann ja deinen Namen nicht aussprechen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, so bitte. Das hat mich einfach so, man ist irgendwie schon nervös und alles, und dann ist es halt noch auf, halt jetzt sagt man es halt, auf das Selbstbewusstsein ist mehr halt, wirft das noch mehr so, ja, jetzt bist du noch kleiner. Und dachte ich mir so, okay, sorry, soll ich gehen? So, das war halt mein Gedanke und das war auch mein Gefühl. Das war halt, das Ganze war halt irgendwie so, ja, bist du dir sicher, dass du das machen kannst? So, ich bin dann nach Hause gekommen und ich habe geweint, weil mich das halt alles so überwältigt hat. Und dachte mir so, oh mein Gott, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Marie Müller heißen würde, dann wäre wahrscheinlich super gewesen. Aber es hat mich dann, und dann in solchen Momenten, leider, denke ich mir dann schon mal, ich wünschte, ich hätte nicht diesen Nachnamen. Aber nicht, weil ich mir denke, oh, ist so peinlich, sondern einfach halt in solchen Momenten würde man es halt nicht.
Ja. Wäre es dir lieber, man würde zum Beispiel einfach direkt sagen, so, du, ich weiß nicht, wie dein Nachname
ist. Also wenn jemand mich fragt, hey, wie spricht man deinen Namen? Ja, ich weiß, es ist halt nicht selbstverständlich.
Also ist es okay für dich?
Ja, ja. Also das ist ganz, vor allem, da habe ich auch so eine Diskussion auf Twitter, weil ich mich halt eingesetzt habe für Alma Sadic, dass sie dieses Tsch hat, das ist über ihrem Namen bei euch in der Zeitenbild. Und ich habe das halt getweetet. Und der Martin Thür hat mir jetzt halt zugestimmt, dass es auch findet, dass man das ändern sollte. Und dann ist der Tweet so wieder explodiert und die Leute, ja, also, muss schon, das gehört einfach nicht zur deutschen Sprache. Und ich bin so, ach so, aber wenn jemand einen italienischen oder einen französischen Namen und diese ganzen, sorry, ich kenne mich da aus, aber halt die ganzen Striche, die halt.
Also ich sag Hacek dazu, es kommt aus dem Tschechischen. Das heißt Haken.
Das ist halt so, dass einfach man fragt das Mindeste so, bitte können Sie ja einen Strich über unseren Cs und S und halt machen. Ja, also nein, das können wir jetzt nicht. Und das war auch wieder so eine Diskussion auf Twitter. Und ich muss sagen, dass ich mir das schon gewöhnt habe, wenn jemand meinen Namen eigentlich falsch schreibt, wenn er es mit C schreibt, weil dann heißt es Mujagic und nicht Mujagic, dass ich das einfach so hingenommen habe und nie hinterfragt habe. Und ich muss sagen, meine Eltern auch. Ja, es ist eh dasselbe. Für uns ist es eh dasselbe, aber es ist halt nicht dasselbe. Man würde auch nicht, keine Ahnung, Blümel und Blumel sagen. Also, sorry. Blödes Beispiel. Das nervt mich einfach so. Und ich muss sagen, ich auch selber, jetzt für mich mache ich überall die ganzen alles. Und auch wenn ich es dann googeln muss und kopieren muss, weil ich finde, das gehört sich einfach so, weil das ist der Name und so spricht man ihn aus und so muss man ihn auch schreiben. Und das sind halt so Sachen mit meinem Nachnamen. Ich kann mich erinnern, wann waren die letzte Nationalratswahlen? 2019? September? Ja. Und dann waren wir im Ballokal und dann müssen ja den Namen. Und da war halt irgendeine ältere Frau und sie so Mujagagigi, irgendwie so halt wirklich urübertrieben. Und da hat man einfach rausgehört, dass sie das mit Absicht halt so nicht mal irgendwie so, hey, will das nicht jemand anderer vielleicht vorlesen? Weil in meinem Wahlsprengel gibt's immer jemanden, der halt Migrationshintergrund hat, und da war auch dann jemand, der es halt richtig ausgesprochen hat, und da dachte ich mir wieder so, das hat mich halt wieder so genervt, weil ich mir denke, muss das jetzt sein? Und dann, man hört es halt auch so gleich raus, ja, was kann ich ja dafür, dass ihr Name so kompliziert ist? Und das habe ich halt immer wieder, und dann projiziere ich das halt auf mich selber.
Aber da muss ich dir schon erzählen, also ich habe, mein Name ist jetzt, also mein Vorname ist Englisch, mein Nachname ist Österreichisch, und ich habe in meinem Wahllokal immer die gleiche Diskussion. Weil man mir nie abnimmt, dass ich meinen Namen richtig sage. Weil mein Name ist Annerl und sie glauben immer, ich heiße Anna im Vornamen und sage meinen Spitznamen. Immer. Immer. Und es ist immer so, na, wie finden Sie mich bei uns in der Wählevidenz? So, ja, er ist auch unter dem falschen Namen nachschauen. Weil ich habe ihnen auch einfach nicht meinen Spitznamen gesagt.
Oh mein Gott.
Also,
ich kann schon Bosnisch, aber wenn ich lese, klinge ich so, als hätte ich gestern angefangen irgendwie zu lernen oder so. Und ich glaube, das hat viel mit dem zu tun, weil man einfach halt denkt, okay, Deutsch ist Priorität, alles andere ist egal. Und ich muss sagen, dass ich erst jetzt mit 24 mir überlege, bosnische Bücher zu lesen und mir wirklich mich mit der Sprache auseinanderzusetzen und einfach halt normale Bücher lese, nicht politische Bücher, aber und einfach, dass ich das halt lerne, weil es ist halt so wichtig. Und wie du sagst, dass das halt, man denkt immer so, ja, irgendwie Englisch, Italienisch und so, aber es ist eigentlich voll cool, weil du dann die Sprache brauchst oder halt für die Arbeit oder so, und dann denkst du, hey, na, ich verstehe eigentlich auch Slowenisch, wenn ich mich anstrenge, und ich finde das halt, das ist so ein Privileg, weil halt das ist so, es ist halt, nicht jeder kann das, ich meine, jeder kann Englisch, aber wer kann das halt schon verstehen, und ich würde mir wünschen, dass das halt in Österreich mehr so dieses, ich sage immer so, es gibt eine Mehrsprachigkeit, Elite versus arm. Und dann, wenn jemand irgendwie Türkisch und Deutsch kann, ja, bitte nur Deutsch reden. Aber wenn jemand irgendwie, also ich merke das immer bei meinem Vater, sage ich immer als Beispiel, wenn mein Vater hat halt sehr, redet sehr gebrochenes Deutsch. Und also wenn er redet, dann all das ist wahrscheinlich unangenehm. Also davon gehe ich aus, obwohl mein Vater eine sehr selbstbewusste Person ist. Wenn dann meine Mama vielleicht eher, dass es ihr sehr unangenehm ist, wenn wir im Wohnhaus stehen. Wenn jemand kommt von unseren Nachbarn, dann redet sie gleich Deutsch. Weil sie Angst hat, dass sie denken, oh, ist mit den Ausländern, reden auf Bosnisch. How dare they? Ihre Muttersprache. Und wenn aber jemand daherkommt, wenn irgendwie Französisch, oh, du hast so einen coolen französischen Akzent oder so. Also so habe ich es immer erlebt. Und zu mir wird, also zu mir nicht, aber zu meinen Eltern würde nie jemand sagen, du hast so einen coolen bosnischen Akzent. Und so sagen, wir wissen ganz kein Deutsch. Ja, ja, es ist halt wirklich so. Und das nervt mich einfach so. Und ich sehe das aber erst jetzt, nachdem ich seit 24 Jahren hier lebe und arbeite und lerne, studiere, sehe ich das erst jetzt, was das eigentlich für ein Problem ist. Und dieses immer dieses Abwertende, diese Sprachen sind blöd und die sind super, die wollen wir. Vor allem, ich meine, so, wieso gibt's nicht, sorry, aber wieso in den Schulen, ich meine, ja, wir hatten BKS-Unterricht, aber wieso... Also
fortschrittlich.
Also ja, wie gesagt, also ich kam in der Volksschule, hatten wir das, im Gymnasium glaube ich nicht, dass wir BKS hatten.
Aber ich mache manchmal den Scherz mit Vertretern bestimmter politischen Richtungen, nämlich die, die sich jetzt Mitte-Rechts nennen.
Mit Anstand.
wenn es so irgendwie so ist, ja, aber mit Ausländern und die müsste ich integrieren, dann sage ich mir so, ja, aber ich habe auch Migrationshintergrund. Ich bin wahnsinnig integrationsunwillig. Mein Deutsch ist geschrieben jetzt eher fraglich. Beistriche sind jetzt eher so ein...
Suchst du aus, was sie
sind? Christiane, kann ich dir gut schicken? Kannst du mir die Beistriche machen, bitte? Das ist mein Deutsch geschrieben. Und ja, ich bin auch nicht katholisch und ich habe es auch nicht vor zu werden. Ich lehne es auch manchmal ab. Und ja, und dann sagen, woher kommt denn die Familie oder so? So England, dann ist so, ja, das ist was anderes.
Ja.
So, aber warum? Da wäre ich noch viel Integrationsunwilliger.
Na, das ist eh. Also, ich habe ja doch heute jemanden, die aus Deutschland ist, hier lebt. Und das ist halt, sie ist ja eigentlich auch eine Ausländerin. Aber das sieht man einfach nicht, obwohl Deutsche sind ja in Wien zur Zeit, also, oder? Die meisten, genau. Und das, da würde ja auch nicht irgendwie eine Politik in so, ja, alle Deutsche raus oder keine Ahnung. Jetzt
so. Nur wenn sie Medizin studieren wollen. Die wollen wir nicht so gerne. Ich habe jetzt noch zu dem Thema noch eine Frage und dann gehen wir zur zweiten von vier großen Fragen. Und zwar, das ist mich, was ich total spannend finde, gibt es Situationen, wo du Vorteile verstehen lässt und sagst, sag jetzt nichts dazu?
Ja. Des Öfteren, wenn es halt auf meine Religion, also ich bin Muslim, haben wir halt jemand in unserem Umfeld, mit dem wir früher sehr gut waren und jetzt ist irgendwie nicht mehr. Und die hat halt immer so gegen uns, also vor allem, weil wir halt Muslim sind. Und manchmal, ich sehe sie halt manchmal und dann sagt sie irgendwas so under her breath. So, ja. Und dann denke ich mir so, also wozu? Ich könnte mich jetzt hier mit ihnen stellen, diskutieren und reden, aber es wird mich nichts bringen. Vor allem, wenn man es erlebt, ich kann es ja nicht ignorieren, ich kann nicht sagen, ja, es ist passiert, aber irgendwo muss man sich auch davon distanzieren, weil sonst würde ich die ganze Zeit warnen, was ich eh auch mache, aber man muss halt irgendwie so eine Schutzmauer bauen und einfach sich immer wieder einreden, dass man mehr wert ist als diese Vorurteile, die andere Menschen über einen haben. Und diese Vorurteile definieren halt nicht das, wer ich bin oder wer ich mal sein werde, auch wenn ich das manchmal denke.
Ich mache das gerade so wütend. Also eine junge Frau da sitzen, die so viel macht und so viel gesagt und tut und dann sagt, ich muss mir eine Schutzwand aufbauen. Das finde ich, ist es nicht neu, das ist in Österreich, ich finde das so erschütternd. Und ich finde das so falsch. Hat mich gerade sehr wütend.
Wie gesagt, also ich habe mich früher mit den ganzen Erfahrungen, die ich hatte, nicht auseinandergesetzt. Erst seit kurzem. Danke, Melissa Erkurt. Und jetzt halt, wenn ich daran denke. Und dann macht es mich eh auch wütend. Vor allem, wenn mir jetzt sowas passieren würde, ich glaube, ich würde mich mit der Person schlagen. Halt jetzt im Sinne von wirklich in den Kern morgen. Weil mich das halt... Es macht etwas mit einem, aber... Irgendwo, wie gesagt, halt, ich muss für mich selber muss ich mich halt davon distanzieren, weil sonst, vor allem, das ist ja auch so, es gibt ja halt so dieses Bild von so Ausländern und ich glaube, dass vor meiner Mama immer Angst hat, dass wenn ich dann ausdrücke und was zurücksage, ja, sei leise, weil dann bestätigst du ja ihr Vorurteil, dass wir temperamentvoll sind, dass wir, keine Ahnung. Und ich denke mir dann immer so, okay, und das war auch immer so die Predigt von meiner Mama, sei leise, halte dich zurück, wirst du ja nicht auffallen. Das ist immer was meiner Mama. Auch jetzt, wenn ich bei diesem Podcast bin, wird sie sagen, ja, was?
Liebe Mama, das, was ihre Tochter da gerade macht, ist ganz wichtig. Nein, weil ich glaube, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist. Nicht viele Leute nicht bewusst ist, was so kleine Dinge, die manche Leute sagen, was das für andere Menschen heißt.
Und ich glaube, wieso meine Mama so denkt, ist einfach, weil sie ist so, ich meine, sie lebt seit 28 Jahren hier und ich weiß nicht, was vorher war, was war, wo ich halt noch klein war, was so Geschichten sicher, die mir meine Mama nie erzählt hat. Aber ich glaube, meine Mama, vor allem meine Mama, wie gesagt, mein Vater ist sehr selbstbewusst, meine Mama nimmt solche Sachen wahr. Ich glaube, sie passieren ja oft, aber sie geht nicht darauf ein, beziehungsweise sie ignoriert es und halt wahrscheinlich redet sie sich ein, dass es eh nicht so schlimm ist. Und ich glaube, das ist was ich von meiner Mama habe, dass ich, wenn mir sowas passiert, vor allem was, ich trage kein Kopftuch, mir denke ich, andere haben es viel schlimmer als ich. Und dann, ich glaube, das war auch lange Zeit so ein Mechanismus, den ich hatte, dass ich das halt dann so selber mir eigentlich, also runter kleiner gemacht habe, dass diese Erfahrung, ja, es ist eh nicht schlimm, oder ich übertreibe halt, das ist auch immer so eine Sache, die ich halt öfter höre. Im Sommer war ja das Virus kommt mit dem Auto über die Grenze, das Virus kommt aus dem Balkan und ich lese einen Artikel, wo der oberösterreichische Landeshauptmann, glaube ich, damals, irgendwie, keine Ahnung, deswegen Balkan, ja, was ist mit... Und ich habe das auf Instagram gestellt und er sagt, ja, schau, immer wird auf die Ausländer, es macht mich so fertig, ich könnte warnen. Und dann schreibt mir eine Österreicherin, ja, übertreib. Also, wenn ich das lese, dann, das ist jetzt wieder übertrieben, weißt du. Und dann habe ich gleich gelöscht. Und weil ich mir dachte, Mann, sie hat recht, ich übertreibe. Das ist nicht so schlimm. Ich interpretiere was an. Aber ich denke mir so, wie kann mir jemand sagen, der gar keine Ahnung hat, wie es für mich ist, seitdem ich denken kann, sehe ich diese blöden FPÖ-Plakate, vor allem wo ich wohne, sehr oft und vermehrt. Und auch damals Strache und Jörg Haider, bla bla. Sehe ich diese Plakate und da steht, keine Ahnung, Muslime und Ausländer und bla bla. Und jetzt kommst du mir daher, die überhaupt keine Ahnung hat, was ich alles durchleben musste, und sagst mir, ja, übertreib nicht. Jedes Wort, das ich lese und wo ich mir gleich denke, boah, das hört sich doch so an, oder das empfinde ich, als würde man gegen mich oder meine Leute hetzen, das hat ja einen Grund, wieso ich das so empfinde. Und anstatt sich zu fragen, hey, von was kommt das, versucht man mir meine Erfahrungen abzusprechen. Und das habe ich so oft, vor allem auf Twitter auch und halt auf Instagram, dass mir die Menschen sagen, ja, übertreib nicht, sei nicht so wehleidig. Und ich bin mir so, really? So wehleidig? So, weißt du überhaupt, was es bedeutet? Wie gesagt, ich bin trotzdem privilegiert, ich bin weiß, ich trage kein Kopftuch. Aber was es bedeutet, in meiner Haut aufzuwachsen und was wir halt alles durchleben mussten. Ich kann mich erinnern, das hat es mir vor kurzem, ist mir der Stache, ist, ich glaube, das war vor 15 Jahren oder so, durch unsere Straße gegangen, mit dem blauen Schal, FPÖ-Schal, und wir waren damals, vor allem wo ich lebe, ist halt ausländerlastig, und ist halt gegangen mit seiner Truppe und mit den ganzen Fans, war wie so eine Parade, und ich kann mich erinnern, wie gehen wir damit um, ich und meine Eltern, und halt, wir waren halt so mit Freunden alle, wir sind alle aus Bosnien, und wie gehen wir damit um, wenn so ein Politiker irgendwie sich jetzt irgendwie präsentiert vor unserer Tür, ja, er ist so toll, ist alle Ausländer raus, bla bla, und das ist sowas, was mir geblieben ist, und das werde ich nie vergessen, weil ich letzte Woche beim HC-Wahlkampfabschluss für die Arbeit war. Und dann habe ich ihn halt zum ersten Mal wieder halt so gesehen, und dann dachte ich mir, oh Gott, also das ist einfach so, jetzt nur irgendwie, dass jemand so, dieser Politiker, der seit 20 Jahren immer in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, nicht für mich, aber halt so, das in der Politik, und schon mich das halt schon so, das löst etwas in mir aus, wenn ich dann sehe, ja, Strache darf antreten zur Wien-Wahl, und ich denke mir so, was? Für die anderen ist das vielleicht, ja, was? Na, was ist mit der Ibiza-Affäre? Für mich ist halt, was? Wisst ihr, wie darf diese Person, die so viel Hass und so viel, ich weiß nicht, weil ich mir halt immer denke, wenn es halt so islamfeindlich wird, dann ich könnte weinen. Ich hab das auch auf Twitter, im Wahlkampf, diese ganzen Plakate von der FPÖ mit, ja, man kennt sie. Und für mich war es halt immer so, was denken sich meine Familie, wenn sie mit den Öffis fahren, das sehen. Wenn ich habe viele meine Tanten, Onkel, halt wirklich strenger religiös sind als wir, was die sich denken, wie schlimm das für die ist. Da lebst du seit fast knapp 30 Jahren oder mehr, halt die Vorfahren gekommen sind, in Wien. Und dann musst du sowas in 2020 lesen. Und dann steht so ganz klein, radikaler Islam. Und ich denke mir so, es geht nicht um den radikalen Islam. Es geht einfach darum, dass man gegen eine ganze Religion hetzt. Und das halt so in dem verpackt, so, ja, aber der radikale Islam. Und
der politische
Islam. Ja, genau. Und das ist halt so, in Österreich ist das so salonfähig geworden, so normal. Das hinterfragt doch keiner mehr. Und auch gestern habe ich was gehört, so, ja, die Wahlplakate von der FPÖ sind ja eh so normal. Und ich mir so, sie sind nur so normal, weil wir das zugelassen haben, alle gemeinsam, die Medien, die Gesellschaft. Weil niemand in den Medien mal aufsteht und sagt, hey, nein, was ist das? Das dürfen wir nicht, das müssen wir dagegen. Aber jeder hat das einfach so, wie ich das empfinde, hingenommen. Und jetzt ist es eh eigentlich, ja, die FPÖ. Und dann machen sich die Leute lustig. Hahaha. Man kann es nicht glauben. Die FPÖ hat wieder so rassistische, islamfeindliche Plakate. Und ja, also das ist...
Die Frage, die mir dazu im Kopf umschwebt, ist, wenn solche Plakate da sind und wenn wieder so einer der bekannten Saga kommt von wem auch immer, ja, da schenken sich ja ganz viele Leute gar nichts. Ja. Mhm. Würdest du es als gut oder richtig oder wichtig ansehen, dass auch Leute was dazu sagen, die keinen Hintergrund haben? Die sagen,
ja.
Oder ist es eher so ein pseudohaftes In-Schutz-Nehmen auch?
Nein, also ich würde mir das wünschen. Vor allem, ich hätte es mir jetzt gewünscht von den ganzen Medien, dass man nicht nur irgendwie sagt, hey, da sind die rassistischen Plakate, sondern sagt, hey, das ist blöd, das geht nicht. Ich meine, es gab teilweise, aber es war halt dann nur so, ja, halt so.
Waren die Linksmedien, unter Anführungszeichen.
Und vor allem, ich meine, es ist ein blöder Vergleich und ich will auch gar nicht sagen, aber was, wenn es eine andere Religion wäre? Und würde man dann auch gleich so reagieren? Ich glaube nicht. Dann wäre es irgendwie so, nein, wir sind in Österreich, alle Religionen dürfen irgendwie, also dürfen koexistieren, bla bla bla, wir sind eine Gemeinschaft, bla bla bla. Ich weiß nicht, also ich würde mir wünschen, dass halt alle gleich einen Aufschrei ist, dass nicht irgendwie zuerst so irgendwie wochenlang diskutiert wird, ja, sind die jetzt rassistisch oder nicht, wo ich mir denke, du kannst das nicht mal beurteilen. Also wenn du selber nicht davon, also betroffen bist, kannst du ja nicht, woher willst du wissen, was dich jetzt, also was mich daran stört oder nicht stört. Aber das Problem ist ja, das ist ja eigentlich so crazy. Ich kann mich nicht mal als Österreicherin, aber ich kann mich auch nicht als Bosniakin ansehen, weil in Bosnien werde ich ja sowieso auch als Ausländer gesehen, die aus der Diaspora. Mhm. Und dann hier bin ich ja eigentlich auch nie angekommen. Und wenn ich dann sage, ich kann mich nicht hier als Österreicherin fühlen, weil einfach solche Sachen passieren und dann noch, weil sie passieren, mir dann noch Leute sagen, ja, übertreib nicht. Ich bin so, ja,
wie... Sie sind ausschließend.
Ja, ich bin so, ja, okay, dann was willst du von mir? Ich habe vor ein paar Wochen habe ich was getweetet, auch genau das, was ich halt gesagt habe, dass das halt so normal geworden ist, diese Islamfeindlichkeit und dieser Rassismus oder halt Fremdenfeindlichkeit, aber ich bin halt, das ist auch so wieder mal dieses Fremde, mir echt, also ja, egal, auf jeden Fall. Und dann hat mir einer geschrieben, ja, nein, und gleich so viele Tweets und so, ja, was fällt mir ein, wenn es halt Probleme in der muslimischen Community gibt, das muss man ja ansprechen, das darf man ja wohl sagen. Und ich denke mir so, und jetzt wollen mir wieder Leute sagen, wie ich das zu nehmen oder zu empfinden habe, oder wie ich das, wenn ich halt im ORF war, halt die FPÖ und Sprache, wie ich das halt zu empfinden habe und zu aufzunehmen habe, weil das ist ja relevant, oder das kann man ja relativieren, weil Probleme in der muslimischen Community. Und dann war ich wieder so, ach, am liebsten hätte ich halt wieder alles gelöscht, weil ich mir halt denke, ich halte das halt nicht aus. Das ist auch so ein Problem. Ich halte es nicht aus, wenn Leute gegen mich oder halt nicht mit mir zustimmen.
Es ist auch nicht schön. Also das ist ja auch das, eine gute Diskussion, ja, wo man Argumente austauscht oder Sichtweisen, fair enough. Ja. Aber es ist ja das, wenn das dann persönlich wird und dann nur mehr so Klischees herumgeworfen werden.
Ja, aber das ist das, was du vorher gesagt hast, dass nicht mehr hinterfragt wird und schon so salonfähig gemacht wird. Dass du, also dieser Hass und diese Hetze und dass teilweise dann Sachen auch von Menschen übernommen werden, die überhaupt nicht so denken. Die Frage schwirrt mir nämlich im Kopf herum. Auch.
Es ist nämlich manchmal da schwierig, die Fragen zu formulieren.
Ja, voll. Siehst du einen Unterschied bei deiner Reaktion zwischen Menschen, die vollkommen unbekannt sind, so wie, keine Ahnung, Standard-Kommentare oder so, und Menschen in deinem direkten Umkreis, also in der eigenen Bubble, wo dann auch was, sagen wir, unter Anführungszeichen herausrutscht, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht deine Denke, aber es ist trotzdem sehr problematisch, was du da sagst. Siehst du da einen Unterschied?
Also, weil ich vorhin das mit Instagram angesprochen habe, die mir da geschrieben hat, die kannte ich, also ich habe ein paar Mal gesehen, so eine Bekannte, flüchtige Bekannte, und das hat mich schon mehr getroffen, weil ich mir dachte, dein Ernst? bei jemandem, der halt irgendeinen Kommentar auf Twitter oder so, wahrscheinlich noch so ohne Bild irgendwie auf Twitter unterwegs, ja, dann denke ich mir halt auch, okay, aber ich mir so, ja, halt, das ist so irgendwie weit entfernt, aber wenn es jemand wirklich in meiner Bubble ist, dann ist es halt schon, trifft sie mich halt schon mehr, weil ich mir halt denke, okay, diese Person weiß ja, wie ich bin, wie ich mich auf den sozialen Medien präsentiere, und dann kommt trotzdem so eine Nachricht und irgendwie so voll, ich weiß nicht, einfach macht mich halt dann mehr fertig, als ich mich schon so fertig mache. Und dann ist halt dieses, wenn jemand nicht mir zustimmt, beziehungsweise das war halt nicht zustimmen, aber ja, dann, ich habe halt gelernt, dass ich halt erstens einfach akzeptieren muss, halt einfach sagen, okay, ja, nein, vor allem die Person mich dann ebenfalls, ist egal, aber dass ich das halt dann einfach, erstens schulde ich auch niemanden, das ist auch so eine Sache auf Instagram. Es ist kurz abschweifen, aber ich habe halt einen Post über Montenegro gemacht und das ist auch so eine Sache, Serbien und Montenegro. Und dann hatte ich halt sehr viele Menschen in meinen DMs, die mir alles Mögliche gewünscht haben. Und dann habe ich die Sachen aufgemacht und dann war halt so 2 Kilometer lange Nachrichten. Ich dachte mir so, also ich schulde dieser Person jetzt gar nichts. Und diese Person schuldet mir auch nichts und ich habe die Nachricht einfach gelöscht, weil ich kann mich erstens mental damit nicht auseinandersetzen und so, was nützt uns, dass wir hier 2-3 Stunden diskutieren und was bringt uns das? Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und das sind halt so Sachen, die ich halt immer wieder sehe, auch in meinem persönlichen Umfeld, weil es war halt so wie eine Diskussion auf Twitter wegen, also jemand ist, eine Bekannte von mir ist der JVP beigetreten und das war halt für mich voll schlimm und das konnten Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, nicht verstehen, weil die seit 80 Jahren mit jemandem befreundet sind, die ÖVP wählen oder FPÖ oder selber, ne? Und ich denke mir so, okay, schön für dich, aber die Politik, die diese Partei machen, betreffen mich und ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der sich mit dieser Politik, I guess, mit dieser Politik okay ist. Und das habe ich halt immer wieder, diese Diskussion, ja, du musst aber verstehen. Nein, ich muss gar nichts verstehen. Ich muss mich von dem distanzieren, weil sonst bin ich am Ende, ja, dann gehe ich kaputt dran und was habe ich davon, dass ich jeden sage, ja, nein, passt eh, nein, es passt nicht. Und das ist auch mein Recht, dass ich sage, dass es mir nicht passt und jeder soll machen, was er will, jeder soll jeder Partei weiterhin, der er will, aber ich muss das nicht
gut finden.
Ja, oder im Umfeld sein, wenn es passiert.
Ich habe jetzt die 2 von 4 Fragen. Aber die gehen, also erfahrungsgemäß sind die anderen nächsten Fragen jetzt leichter und schneller vor allem. Und zwar die 2. Frage ist, was kann man von dir lernen? Also wir wissen schon, okay, kochen.
Ja.
Wir wissen schon, mutig sein. Wir wissen schon, gute Instagram-Stories machen.
Ja, voll. Oh Gott. Wenn ich das einmal so hinkriegen könnte.
So viel Arbeit. So viel Arbeit.
Da steckt sich jetzt so viel Arbeit dahinter. Das ist urorg. Aber umso schöner, dass du das irgendwie machst.
Also das ist so mein also ich hab so auch wegen dem Reinigungskraftjob, so alles muss schön sein, alles muss perfekt sein. Wir haben heute einen Tweet getweetet und hast einen Beerstich an der falschen Stelle gelöscht, nochmal getweetet.
Kannst du auch gut Beerstiche setzen?
Aber das ist glaube ich das, was ich aber jetzt auch lernen muss. Ich denke halt immer, wenn ich keine Beerstiche setzen kann und kein das unterscheiden kann, dass ich kein Deutsch kann und dass jeder gleich denkt, dass ich kein Deutsch kann.
Auch nicht, aber du kannst gerne in Zukunft meine Texte
kontrollieren. Nein, aber ich hatte lange Zeit, also dachte ich halt, dass ich kann auf Deutsch schreiben, aber ich habe mir halt immer eingeredet, dass ich, weil ich keine Beerstiche setze, ich automatisch irgendwie, keine Ahnung, Legasthenikerin bin. Und erst jetzt ist mir klar geworden, dass auch Menschen der Muttersprache Deutsch sind, keine Beistiche setzen können oder oder das oder ich weiß nicht was. Aber ich habe halt so Angst, dass ich auch zum Beispiel jeden Tweet, das ist so peinlich, dass ich jeden Tweet durch so ein Rechtschreibungsprogramm durchlaufen lasse, weil ich einfach so Angst habe, dass jemand...
Aber das verstehe ich, also verstehe ich total, weil wenn man schon eine gewisse Öffentlichkeit hatte...
Naja, aber
will,
halt, weil...
Na, da will man, aber da will man ja auch nicht mehr dastehen. Und ich glaube, also das will ich jetzt gar nicht, also das mache ich, also bei Tweets, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt wahnsinnig wichtig, dass das echt gut ist.
Ja, aber auch auf Instagram. Also wie will ich auf Deutsch schreibe, ich so, Gott, ich so, ist das jetzt richtig?
Ja, weißt du, wie oft bist du eigentlich genervt von mir, wenn ich die Texte schreibe und dann sage, kannst du nicht eigentlich so scheiß das richtig machen?
Ja. Das, also bei dir ist es überhaupt eine nicht die Geschichte von das, sondern du machst es eh richtig, nur dass du nicht zwei S schreibst, sondern ein scharfes S. Das ist das Problem. Aber ansonsten bin ich eh voll auf deiner Seite bei Beistriche. Also ich glaube, es gibt keinen Text, der irgendwo von mir steht, wo mir nicht meine Schwester innerhalb der nächsten 5 Minuten, wo er online geht, schreibt so, hey, da fehlt ein Beistrich, da fehlt das, da musst du noch das machen. Und okay, ja gut, danke Katharina.
Ja, meine Gast ist schon ein paar Mal bei uns da war, der manchmal mir schreibt, in dem Blogbeitrag fehlen 3 Beistriche. So, ernsthaft? Und ich muss jetzt suchen gehen? Hat's dich?
Ja, ich meine, gut, dann sag mir wo.
Ja, also was kann man noch von dir lernen? Beistrichsetzung anscheinend schon, liest sehr gut.
Well, ich bin, glaube ich, sehr geduldig. Manchmal vielleicht zu geduldig. Oder halt zu, wie sagt man das so? Ich lasse Sachen über mich ergehen, das klingt so dumm, aber halt zu lange und dann, ja, aber halt, ich bin sehr geduldig und so, ja, kein Problem. Ich glaube, das ist so, was Leute an mir schätzen. Und sonst, was kann man von mir lernen?
Ich glaube, man kann Social Media schon von dir lernen.
Ja. Ja, halt Instagram, I guess. So, und ich hielt immer Englisch, sorry.
Also mich schon das nicht.
Vielleicht kann man von mir Englisch lernen. Ja, Social Media wahrscheinlich. Ja, das ist so. Ich habe mein Insta-Game. Guten Namen.
Ja, also ich finde es auf Twitter immer, ich finde es immer sehr beruhigend, wenn ich Tweets sehe und sehe, du hast das schon geliked, denke ich immer, ach gut, dann hast du
geliked. Oh Gott. Das habe ich, aber ich habe eine Nachricht bekommen vor ein paar Wochen auf Instagram und auch eine geschrieben hat, so, ja, wenn ich einen Beitrag sehe und gesehen habe, dass du geliked hast, okay, dann weiß ich, dass das passt jetzt. Ich so, oh Gott, bin ich der Qualitätsstandard. Ja, auf Twitter bin ich auch schon, man kann von mir lernen, ich finde immer die besten GIFs.
Das stimmt.
Ich bin die GIF-Queen. Ja doch, am Anfang in meiner Twitter-Bio stand bei mir auch GIF-Queen, weil ich nicht wusste, was ich sonst schreiben soll. Also GIFs sind eine Spezialität und ich kann die besten raussuchen und filtern. Und zu jeder Situation gibt es ein sehr cooles GIF.
Was bringt dich zum Lachen?
Das klingt jetzt ureingebildet, aber ich selber.
Nächste Frage.
Nein, weil ich habe so lustige Kinderfotos. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
hast.
Kanada. Ich finde immer wieder lustige Fotos von mir, also wo ich kleiner war, weil ich einfach so ein Meme war. Erst gestern oder vorgestern, es gibt so ein Foto von mir, wo ich auf der Couch sitze und weine. Und es ist einfach so lustig. Natürlich, ich lache drüber, vielleicht war es irgendwas Schlimmes und dann wahrscheinlich war ich urdramatisch. Oder wenn ich einen Tweet schreibe und jetzt ein urcooles GIF dazu kommt, oh mein Gott, ich bin ja lustig.
Aber findest du das? Bist du auch so stolz auf Tweets, auf eigene Tweets?
Ja.
Wahnsinnig lustig.
Ja. Und dann, wenn sie nicht gut gehen, ich mir so, hallo, löschen.
Ja, alle kennen Humor. Ich screenshot sie manchmal und schicke sie dann anderen Leuten. Ich habe mich gerade so lustig gefunden.
Also prinzipiell, mein Twitter-Game ist so low, dass es schlimmer gar nicht mehr geht. Aber alles, was ich tweete, das sind dann die Sachen, wo ich mir denke, das ist so hilarious, die Welt muss es erfahren. Und dann 95 Follower. Also jeder, der wissen will, was meine Art von Humor ist, mein Twitter-Account, so schlecht er auch ist.
Nein, also ich finde das so wichtig. Also das hat mir geholfen, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Weil, und ich meine, natürlich hat es auch geholfen, wenn mir andere sagen, oh, bist du lustig? Und mir so, ach so, ja, okay. Aber jetzt von mir selber denke ich halt schon, dass ich sehr lustig bin. Und sonst, was bringt mich zum Lachen? Meine Familie. Also ich glaube, ich habe meinen Humor von meinem Vater.
Hast du so diesen typisch bosnischen schwarzen Humor?
Ich glaube nicht, weil ich vielleicht zu politically correct bin, was eh gut ist. Aber ich kenne diesen schwarzen Humor. Den hat mein Vater. Oder halt jeder irgendwie in meiner Familie. Also ältere Generationen. Aber auch so, also jetzt nicht nur meine direkte Familie, auch also Verwandte, ist immer urlustig, immer wird irgendwer veräppelt und ja, also das ist, glaube ich, meine Familie.
Also ich würde so gern so gut Bosnisch sprechen, dass ich mir so Comedy aus Bosnien anschauen kann und sie so verstehe. Weil
es gibt so eine Serie, die heißt Luzbunje Normalan. Das ist die beste Serie ever. Dafür musst du Bosnisch lernen. Das ist so lustig. Da weinst du vor Lachen. Die geht, glaube ich, schon seit 10, 15. Oh, ich weiß nicht, seitdem ich klein bin. Also wenn du mal Bosnisch lernst, als erstes machst du die Serie. Und die ist halt in Sarajevo gedreht. Ja.
Ich habe jetzt in dem Teil die letzte Frage für dich. Und zwar, reisen wir in die Zukunft. Es ist 2025.
Hoffentlich keine Pandemie mehr.
Was ist in den letzten 5 Jahren passiert?
Well!
1.1.2021 gab es die Impfung.
Oh Gott. Also wenn meine Mama jetzt hier sitzen würde, würde sie sagen, hoffentlich verheiratet. Aller Bosnien-Style. Ja, ich weiß nicht. Also hoffentlich Journalistin. Das ist so mein großer Traum. Und was ist noch passiert? Ja, ich würde gerne ein Buch schreiben. So 0815 Antwort. Aber ich weiß nicht. Ich hab das Gefühl, ich habe so viel zu erzählen. So wenige Plattformen, wo ich noch anfangen kann.
Manche Leute schaffen sich einen Podcast, damit sie so viel Plattformen
haben können. Oder ich hätte so gerne so meine eigene Talkshow. Das ist ja auch cool.
Liebe Hörer und Hörer.
Wenn jemand mich einstellt.
Also abgesehen davon, wollte ich ja schon sagen, also, wir haben dir schon angeboten, dass du machst offiziell.
Ich wollte eigentlich auch, also seit längerem überlege ich, meinen eigenen Podcast zu starten und, das ist jetzt hier ganz official, Premiere, ich heiße ja Real Talk with Amina und ich würde es Real Talkovic nennen, den Podcast.
Oh, Aber was wir dir anbieten können, ist, dass du, bevor du dich offspinnst, dass du gerne unsere Einrichtung verwenden kannst.
Und dann auch andere Leute.
Du kannst machen, was du möchtest.
Weil mir fallen gerade schon so 10 Namen.
Also wenn du, auch wenn du dich eine Stunde lang hier hinsetzt und bosnische Witze erzählst, whatever you like. Ja. Du kannst, wir nennen unsere Serien auch wie du möchtest, also ist alles open für dich.
Ja. Okay, passt.
Also, liebe Hörer und Hörer, bitte schreibt sie ganz viel, damit sie ja nicht vergisst. Aber ja, also sagen wir jetzt, es ist 2025 und du bist Journalistin.
Mhm.
Ja, was wirst du schreiben? Oder was schreibst du jetzt?
Also, ich denke mir halt immer so, vor allem weil ich halt jetzt so eine Plattform habe, finde ich, muss ich denen eine Stimme geben, deren Stimmen verstummt werden. Und für meine Eltern auch. Also, weil ich weiß, dass sie das System nie hinterfragen werden, weil das System hat ihnen Schutz geboten, als sie es gebraucht haben, will ich für sie das System hinterfragen. Und einfach, also Geschichten schreiben über Menschen, wo einfach, man will nicht einfach alles so hinnehmen, wie es ist, sondern man hinterfragt, man sagt, nein, das hat mich gestört, das hat mir nicht gepasst. Das sind so meine momentanen, halt, wo ich mich halt fokussiere und auch auf Instagram. Aber sonst, ja, ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich so mein... Also ich habe mir immer gesagt, ja, ich werde nie über den Balkan, aber ich habe mir das heute so überlegt. Also eigentlich würde ich mich sehr gerne viel mehr mit dem Balkan auseinandersetzen, so, dass ich wirklich sage, okay, ich kenne mich aus. Und halt, wie gesagt, die Sprachen lernen und dann einfach immer wieder drüber reden, weil... Es gibt Menschen, die nicht mal wissen, wo irgendwie Bosnien liegt oder, keine Ahnung, Montenegro oder Kosovo oder dass es das überhaupt gibt.
Die Hauptstädte heißt.
Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass, ich meine, wenn ich jetzt diese Plattform habe, und das ist auch so eine Sache, ich meine, ich mache das seit 2 Jahren, aber früher habe ich meine bosnische Identität nicht unterdrückt, aber halt so nach hinten gestellt. Und ich hätte jetzt nie irgendwie auf meine Story irgendwas gepostet, das irgendwie so, das klingt jetzt so dumm, aber halt irgendwie so balkanmäßig ist, weil ich mir denke, okay, das interessiert eh keinen, aber jetzt poste ich es und ich mir so, auch wenn sich jetzt irgendwie so 10 Leute denken, wenn ich jetzt irgendwie so bei Instagram einen Song gebe, der, es gibt jetzt bei Instagram eine Songfunktion, und dann gebe ich irgendwie so einen Song, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein bosnischer Sänger, und ich mir so, wie viele Leute werden sich, was ist das für ein Lied, aber ich will das machen, weil ich stolz bin und weil ich halt, weil ich will, dass ich so halt diese Person bin, sozusagen, dass halt so die Leute mit mir relaten können, vor allem Menschen vom Balkan. Und das werde ich halt auch später mal sein wollen, wenn ich hoffentlich Journalistin werde. Dass mit meinen Stories halt, dass die Leute sich mit mir identifizieren können. Das ist jetzt so, klingt so eingebildet, aber halt, es wäre halt nice. Ja.
Wir sind wieder am Ende angelangt, nach einem super, super tollen Gespräch. Und du hast so viele Sachen gesagt, die einfach so mitten ins Herz und ins Hirn gehen, wo man viel auch drüber nachdenken kann. Und deswegen jetzt nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, was willst du ihnen noch sagen und vor allem, wo können sie dich auch finden?
Also für jeden, der denkt, dass seine Stimme nicht zählt, sie zählt. Und lasst euch von keinem einreden, dass sie weniger wert ist, weil ihr jetzt einen Migrationshintergrund habt oder whatever. Ich glaube, jeder ist auf der Welt mit einem, mit Purpose und jeder kann was bewirken, auch wenn es irgendwie was ganz Kleines ist und irgendwie teilt man was in seiner Story und zwei Leute denken sich, wow, ja, cool. Und ich glaube, jeder von uns hat eine Stimme, egal wie viele Follower man hat oder whatever. Deswegen, das ist so das, was ich gelernt habe in den letzten Monaten, Jahren, dass ich immer so weitergebe. Und ja, jetzt haben wir viel über Instagram und Twitter geredet. Auf Twitter findet man mich unter Emina Mujagic, Mujagic mit zwei I. Und auf Instagram Real Talk with Emina.
Also unbedingt folgen.
Es kommen auch alle Links und wie heißt sie, Handles.
Und ich wollte noch sagen, weil du meine Daily News Story angesprochen hast, ich mache montags, mittwochs und freitags Daily News Stories und sie sind voll viel Arbeit, also bitte anschauen.
Also wirklich, wirklich. Also wir geben alles in die Shownotes und auf dem Blog und auf Instagram und überall hin. Dort, wo man uns findet, wird man auch dich finden.
Damit bleibt mir nicht zu bedanken für das schöne Gespräch.
Das war so cool.
Ich habe so viel an wie.
Und, was glaubst du, wie es mir geht?
Ja, ich bin immer so dankbar, weil ich ganz viel über Bosnien reden darf. Aber danke dafür, dass du uns halt erzählt hast, die Offenheit. Und ich glaube, das sind auch schon auch Themen, die schwierig sind, weil sie sehr nahe sind und sehr persönlich sind. Mhm. Und das finde ich immer besonders bewundernswert, wenn unsere Gästinnen und Gäste gerade ihr Herz irgendwie so öffnen, auch für andere. Weil ich glaube, da kann man am meisten lernen von anderen. Damit bleibt mir die allerletzte Frage nach dem großen Dankeschön. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Da ich keine Kuhmilch mehr trinke, schwarz, aber ich trinke auch bosnischen Kaffee mit Hafermilch. Also, ich weiß, das ist vielleicht, das geht gegen das Gesetz von bosnischem Kaffee, aber ich mach's. Also ja, eigentlich mit Milch.